Ich wollte ausprobieren, wie es ist, für meine Frau zu bezahlen und dann etwas zu bekommen. Das war, glaube ich, so das, was es mich gereizt hat. Du wirst als Vergewaltiger tituliert und damit habe ich auch ganz schnell wieder aufgehört. Ich glaube, das ist der Grund, der meiste Grund, warum Männer dann doch Escorts buchen, um einfach eine geile Zeit zu haben.
Warum machst du Escorts? Geliebte auf Zeit mit Luisa und Lenia. Hallo, ihr hedonistischen und abenteuerlustigen Menschen. Wie schön, dass ihr hier seid. Lenia und ich haben heute einen besonders interessanten Gast. Und zwar auch, was ihr euch schon länger öfter gewünscht habt, mal wieder einen Kunden von Sexarbeit. Und genau, wir haben ganz, ganz viele Fragen. Deswegen fangen wir gleich an.
Ist es also aber ein Kunde von dir oder von Sexarbeit?
Ja, auch. Also darf ich das sagen? Ja. Also der Kunde, genau. Ich stelle vor, Markus, schön, dass du da bist.
Hallo.
Hallo.
Und genau, wir haben uns kennengelernt über Escort. Markus hat mich gebucht.
Korrekt.
Und dann hatte ich irgendwie mal erzählt, dass ich gerne mal jetzt mal wieder einen Kunden interviewen würde. Dann hat er sich angeboten und auch seine Story ist ganz interessant und gibt so ein paar Eckpfeiler, die ich gerne ansprechen würde. Genau, und deswegen bin ich jetzt gespannt, was bei dem Gespräch herauskommt. Aber Lenia, du kennst ihn ja gar nicht.
Nö, ich glaube nicht.
Das ist euer erstes Mal jetzt.
Außer das wäre so ein peinliches Ding von, man hat sich irgendwie vor 4 Jahren mal ein Date gehabt und erinnert sich dann nicht oder sowas. Aber ich sehe dich Kopfschütteln, das heißt, immerhin würden wir uns dann beide nicht erinnern.
Dann wäre es auch nicht besonders gewesen.
Ja. Wobei ich das Gefühl habe natürlich, dass ich euch beide durch den Podcast super viel kenne und natürlich auch viel recherchierter über euch. Also daher kenne ich auch euch ursprünglich.
Ach ja.
Und habe dann gedacht, Zeit für Luisa mal zu buchen, um mal jemanden von euch kennenzulernen.
Du bist also so ein ursprünglicher Podcast-Fan quasi.
Ja, ich habe von der ersten Folge an alles mitgehört.
Ach toll.
Ach krass, dann weiß er jetzt mehr als ich. Mist. Aber wie kam das? Also kamst du dann durch den Podcast zur Sexarbeit oder hast du schon bereits Sexarbeitserfahrung in der Vergangenheit gemacht? Oder wann war das erste Mal Sexarbeit für dich?
Also du warst nicht die Erste, leider, so viel kann ich dir sagen. da waren andere Mann vor dir dort. Ich bin eigentlich schon ein User von Sexarbeit jetzt seit über mehreren Jahren, seitdem ich 18 bin eigentlich.
Wow.
Ich glaube, ich habe auch so fast alles einmal durchprobiert mittlerweile und muss aber sagen, so seitdem ich euch kenne, ich habe auch ein bisschen im Ausland gelebt und seit ich wieder in Deutschland bin, hat sich das Ganze ein bisschen so umgestellt, mehr auf High Class. Also du warst, glaube ich, sogar die erste oder die zweite für ein Overnight. Also ein erstes Mal hast du.
Und mit 18 hattest du irgendwie dein erstes Mal oder sowas in einem Bordell, wie man das so kennt? Oder?
Nee. Also mein erstes Mal hatte ich ganz normal mit einer Freundin oder die dann auch meine Partnerin wurde. Aber so davor, wie soll ich das sagen? In dem Alter habe ich noch sehr, 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 sehr viel ausprobiert. Und eine Sache war halt, mal im Laufhaus etwas auszuprobieren. Und es war schrecklich, so viel kann ich auch sagen. Ich habe auch noch ganz schemenhafte Erinnerungen. Sie war nicht hübsch, sie war, glaube ich, auch nicht toll, aber es ging ratzfatz in 15 Minuten und es war ein rein physischer Akt. Also nicht so, wie man sich es vorstellt unbedingt, aber ich habe es ausprobiert. Ich wollte es einfach ausprobieren.
Was wolltest du ausprobieren genau? Also du wolltest ausprobieren, ins Laufhaus zu gehen oder du wolltest ausprobieren, irgendwas Bestimmtes mit dir zu machen?
Ich wollte ausprobieren, wie es ist, für meine Frau zu bezahlen und dann etwas zu bekommen. Das war, glaube ich, so das, was es mich gereizt hat.
War das dann so wie damals schon wie so ein Kink bisschen?
Ich glaube, ich habe den Kink damals noch nicht so ganz rausgefunden oder wusste nicht, dass das ein Kink ist. Aber definitiv, also heute würde ich ganz klar sagen, es hat was mit einer dominanten Seite zu tun, dafür zu bezahlen, so ein bisschen ohne Consent zu haben, so in die Richtung, du musst das jetzt machen, weißt du? So in die Richtung ging der King schon, den habe ich aber erst später wirklich erkannt und verstanden und konnte auch besser mit umgehen natürlich.
Ja, voll spannend. Hm. So das ein quasi Gegenstück.
Ihr macht schon irgendwie so, war das dann so auch bei eurem Date so ein bisschen so rollenspielmäßig oder wie? Also mit so, oh nee, jetzt habe ich dich bezahlt, jetzt musst du schon das und das machen? Oder weil du das gerade so gesagt hast?
Hätten wir gerne mal machen können. Was ist ja, da genau, los gewesen?
Das ist ja, also es wäre Luisas Dream.
Ja, ich voll. Was ist da los? Ich glaube,
beim ersten Mal war es auch ein bisschen, nicht so ganz in die Richtung, aber schon ein bisschen anders. Beim zweiten Mal was ganz romantisch.
Ja, ich habe das sehr brav in Erinnerung. Also, ach, interessant, ist das spannend, weil das ist ja ein komplettes Gegenstück zu meinem Kink. So ist ja witzig, wenn man auch so Leute findet, die so quasi den eigenen Kink auch so als Gegenkink haben. Das ist ja sehr witzig. Und bist du danach nochmal ins Laufhaus oder hast du dann diese Sache wiederholt und dir gedacht, ich versuche mal, ob ich noch was anderes rausfinden kann, oder hast du dich dann so umorientiert bei der Sexarbeit?
Ja, also ich habe in den ganzen Jahren, ich glaube, wie gesagt, alles ausprobiert. Ja, ich bin dann auch noch mal öfters ins Laufhaus, allerdings anders irgendwie, auch mit einer anderen Suche oder mit anderen Themen rein. Hab dann auch mehrmals in Wohnungen gewesen, in FKK-Clubs, Escort. Also ich habe eigentlich die ganze Bandbreite einmal ausprobiert. Wobei heute ist es komplett anders. Also heute bin ich eher wirklich so mit Bindung, länger, wenn es geht, jemand kennenlernen, auch mit anderen, ja, ich muss sagen, Gefühlen rein. Ich habe eine ziemlich lange Zeit, wo das einfach nur so ein physischer Akt für mich war. Bin so ein bisschen froh, den überwunden zu haben.
Aber dieser King, von dem du gerade gesprochen hast, spielt er dann jetzt auch noch eine Rolle? Oder, also weil wenn du sagst so, ja, jetzt geht's dir mehr um so Bindung und es war so ganz romantisch und Overnight und sowas, dann klingt's für mich jetzt gar nicht mehr nach diesem Spiel mit so Konsens oder so. Oder man nennt es ja dann eher Consensual Non-Consent, ne? Also quasi einen Rahmen erschaffen, in dem man so tun kann, als gäbe es keinen Konsens, weil das irgendwie ein Kink ist, obwohl es natürlich dann Konsens gibt. Genau, aber hat sich dieser Kink quasi auch dann geändert oder der Reiz, warum du dann buchst?
Ich weiß, wie ich ihn mittlerweile anders ausleben kann. Also es gibt mehrere Wege, diesen non-consensual Bereich auszuleben. Aber ich würde lügen, wenn nicht manchmal so in meinem Kopf noch dann dieser Gedanke da ist, ah, du machst das jetzt nur, weil ich dich bezahlt habe. Ansonsten wirst du das nie tun.
Ja, geil.
Also dieser Gedanke ist schon noch ab und zu mal im Kopf drinne.
Ja, und das ist ja auch voll, also das müssen wir jetzt nochmal staten, das ist voll okay, diese Gedanken zu haben. Also es ist komplett okay, solche Gedanken zu haben. Es ist nicht okay, sowas umzusetzen, weil man genau weiß, dass es so ist. Aber wenn man es in so einem Rollenspiel dann umsetzt, ist es ja auch okay. Und eine Fantasie und das mit dem Kopf zu haben, ist ja immer okay. Das ist ja ganz, ganz wichtig, das zu sagen.
Aber heißt es, du würdest das in der Realität nicht geil finden? Oder, also ich höre zum Beispiel viel von Kunden auch von mir, dass die irgendwie, weiß ich nicht, meinetwegen in einem Bordell irgendwie Angst haben, dass dann jemand nicht freiwillig da arbeitet, wobei diese Ängste eigentlich in 99% unbegründet sind, aber trotzdem, also dass es vielen total wichtig ist, quasi ganz sicher zu gehen, dass das nicht tatsächlich so ist, also dass quasi du diese Gedanken hast von, du wirst jetzt gerade dazu gezwungen irgendwie und das ist irgendwie ein Anturn. Aber genau, also wie gehst du da sicher oder achtest du darauf, dass es nicht tatsächlich quasi so ist?
Ja, natürlich. Also das ist immer ein Respektthema. Mhm. Ja, das ist das größte Thema, solange man Respekt vor der anderen Person hat. Ich glaube, dann funktioniert das ganz gut. Und du gehst halt, ich meine, das hast du im Laufhaus natürlich ab und zu mal gesehen, gerade vor einiger Zeit, ja, als ich noch da damit angefangen habe. Da war das auch noch nicht so, dass die ganzen Gesetzesnovellen so draußen waren, wie sie heute sind, ja, wo ich damit angefangen habe. Und da hast du das doch schon erlebt und auch gesehen. Ja, und das meidest du dann halt einfach. Ja, also du kannst doch, glaube ich, relativ gut die Zeichen sehen, wenn du magst.
Ja. Woran erkennt man das denn so? Ist ja eigentlich vielleicht auch ganz interessant für Leute, die nicht so viel Erfahrung haben in dem Bereich wie du jetzt oder so. Ja, woran würdest du sagen, erkennst du das?
Also einmal in den Orten natürlich schon, wo du bist. Die Gefahr, dass du das irgendwo im Laufhaus hast, ist natürlich eine höhere, als wenn du einen Escort buchst. Ja, also da ist schon mal ein Riesenunterschied. Du siehst es, wie die Frauen aussehen, du siehst, ob Drogen im Spiel sind. Das sind halt alles nur Anzeichen, die geben dir keine hundertprozentige Garantie. Ja, also dir kann natürlich alles in dieser Art widerfahren, aber du gehst dann halt irgendwann mal drumherum und sagst, nee, da nicht mehr, ja, das ist nicht mehr der Stil, das ist nicht mehr den Bereich, wo du hin willst, ja, und meidest das einfach. Und dann funktioniert das auch ganz gut. Ja.
Wie so ein schlechtes Bauchgefühl, was man so hat, wenn man da so durchläuft und dann so das Gefühl einfach so, dass du so das Gefühl hattest, dass Leute da einfach nicht ganz irgendwie, also vielleicht auch einfach nicht ganz glücklich waren, ob sie nun jetzt freiwillig oder nicht freiwillig, ist ja auch immer so eine, das ist ja so ein verschwommene Grenze, ab irgendwie einem bestimmten Punkt wird das irgendwann verschwommen, sozusagen, diese Grenze.
Ja, du siehst aber auch Themen so, ich meine, wenn das ich sag jetzt mal, das schüchterne, die schüchterne Frau irgendwo in der Ecke steht, kein Wort sagt, dann ist natürlich auch schon wieder die Gefahr größer, als die Frau, die ganz vorne steht im ersten Zimmer und sagt, hey Süßer, komm mal her. Ja, auch da sieht man, merkt man schon so gewisse Beispiele. Will sie das jetzt gerade? Geht sie auch in diese Richtung? Aber nochmal, es gibt nicht diese hundertprozentige Garantie. Ja, die bekommst du nicht. Ja, also wenn du das machen möchtest, dann musst du in den hochklassigen Bereich gehen. Dann musst du dorthin gehen, wo du dir sicher bist, es wird geprüft. Ja, du musst dir dorthin gehen, wo du weißt, da gibt es gewisse Regeln drumherum, gute Häuser und so weiter. Und dann wird diese Gefahr einfach geringer. So einfach ist das.
Ja, ich finde, also dazu kann man aber schon sagen, dass man auch in einem, das Hochklassiker-Bereich nicht unbedingt eigentlich eine Garantie ist. Für die, die es interessiert, ihr könnt euch auch mal unsere Folge anhören vor ein paar Monaten über die Loverboy-Methode. Das ist tatsächlich ja eine der meisten quasi Zwangsmethoden, um Frauen in die Sexarbeit zu kriegen, ist diese Loverboy-Methode, bei denen quasi Frauen eine Beziehung vorgespielt wird und die dann irgendwie so, und dann irgendwann kommt so ein, ach, und jetzt habe ich auf einmal irgendwie finanzielle Probleme und du kannst mir jetzt helfen, indem du oder so. Und das quasi ja selten dieser Zwang eigentlich das ist, was wir so denken von, da wird jetzt jemand irgendwie an die Kellerheizung gefesselt oder so, sondern oft einfach so ein emotionaler Zwang quasi besteht. Und da das auch auf jeden Fall im Escort-Bereich oder sowas passieren kann. So, das ist vielleicht auch das, was Luisa meinte mit schwimmende Grenzen oder sowas, dass dann vielleicht gar nicht so, also ich denke dann vielleicht irgendwie, weil ich quasi emotional erpresst werde, ja, ich mache das ja jetzt für meinen Partner und ich mache das ja freiwillig oder so. Und dabei werde ich halt einfach emotional von meinem Partner manipuliert und erpresst oder so. Ne? Also es ist, ja, ich
erinnere mich. Ja, ist echt fair.
Also ich, man kann
es, glaube ich, auch nicht gut anfühlen, so als Kunde. So, wenn man so weiß, man weiß es nie so hunderttausendprozentig. Gut, vielleicht bei mir wusstest du es vielleicht wirklich zu 100%. Aber wer weiß, selbst bei mir und Lenia kann man es nicht genau richtig sparen. Aber ich meine, das muss sich ja irgendwie auch, das muss auch schwer sein, so ein bisschen.
Also man merkt es schon auch noch an also diese Grenzen oder diese Verwischung der Grenzen ist natürlich auch, wie du gerade gesagt hast, ja, ist da, was ist Freiwilligkeit und wo hört Freiwilligkeit auf? Ja, viele sagen ja auch schon, allein durchs Geld verdienen ist es nicht mehr freiwillig. Mhm. Ja, ich weiß, ihr habt andere Meinung, ich bin auch anderer Meinung, ja. Allerdings ist ja da schon eine gewisse Grenze. Mache ich es für meinen Freund, mache ich es für die Haushaltskasse, mache ich es, weil es mir Spaß macht, ja. Und so gibt's ja schon einige Grenzen. Ich sag mal so, also für mich, du hast auch recht, Luisa, wenn du sagst, naja, es ist ein Bauchgefühl und du merkst schon, ob die andere Person auch daran Spaß hat oder nicht. Und die besten Dates, die ich bis jetzt hatte, muss ich ganz klar sagen, sind die, wo die Frau auch Spaß hatte. Ja, und wo du das merkst und dieses Gefühl, wenn dir das jemand geben kann, dann ist diese Grenze sehr wahrscheinlich nicht, dass es unfreiwillig passiert, ja, oder nur wegen Geld oder nur wegen dem Freund oder wirklich sogar komplett unfreiwillig. Ja.
Ich habe noch so eine Zusatzfrage zu diesem Thema mit dem Sexarbeit in so Laufhaus und Bordellen und so weiter. Mich würde voll interessieren, weil ich wirklich, glaube ich, noch nie so richtig viel mit jemandem darüber gesprochen habe, wie das eigentlich läuft, wie, welche Kriterien man da eigentlich als Kunde so anlegt. Also wie suche ich denn eigentlich eine Frau dann aus irgendwie oder wie, ja, wie mache ich das dann so, wenn ich da so durchlaufe, wie entscheidet man sich dann und oder guckst du im Internet ewig und liest diese ganzen Reviews von den Leuten oder wie läuft das dann, wie macht man das als Kunde?
Also eigentlich ist das auch ein rein chemikalischer Akt oder physikalischer Akt. Du läufst da durch, dir gefällt was, du wirst bist angeregt, genau, denkst mit anderen Körperteilen auf einmal. Und da, wo du das beste Gefühl hast, gehst du hin. Ja, und manchmal passt's, manchmal merkst du im Nachhinein, ja, war eigentlich nicht so gut, aber okay, du bist fertig und gehst halt wieder nach Hause. Ja, und da sind ja jetzt auch nicht so Preise im Spiel, wo du dann sagst, oh mein Gott, das hätte ich jetzt mal besser nicht gemacht, sondern ja, okay, das ist dann halt so.
Das ist dann beim Escort dann eher der Fall. Da musst du später auch noch dazu erzählen, was du da für Erfahrungen hattest. Aber ja. Du hast ja auch gesagt, das hat sich alles so verändert und jetzt gerade bist du halt eher so auf diesem Escort-Trip. Und gab es irgendwie einen Grund dafür, dass sich das verändert hat? Oder würdest du einfach sagen, du bist älter geworden oder reicher?
Vielleicht beides, keine Ahnung. Älter sowieso. Nee, also der Hauptgrund war, wie ich schon eben gesagt habe, ich hatte so eine Phase in meinem Leben, wo das ein rein physikalischer Akt für mich war. Und hat ja gesagt, ich habe lange im Ausland gelebt, bin vor einiger Zeit dann wieder nach Deutschland gekommen, so vor 3-4 Jahren. Und habe dann irgendwie so einen zweiten Frühling erlebt auf einmal. Auf einmal war irgendwie Sexualität wieder sehr wichtig. Also es war immer schon wichtig in meinem Leben, aber es war so eine Zeit lang war das nicht so. Und jetzt, so vor 3-4 Jahren, ist da irgendwie was erwacht, wo ich auch anfange, mich selbst zu besser zu verstehen. Ja, ihr hattet vorhin über so ein Kinks gesprochen. Ich hatte mal eine kurze Beziehung, eine Affäre. Die fand das zum Beispiel total krank, dass ich geiler werde, besser drauf bin, wenn sie so ein bisschen non-consensual spielt, ja, dass das auf einmal schneller bei mir geht als sonst. Und die fand das krank. Und darüber habe ich mir früher keine Gedanken gemacht. Und jetzt so seit 3-4 Jahren fange ich sehr, sehr stark und auch, ich höre nicht nur euch, ich habe auch andere Podcasts gehört, auch wo ihr mal zu Gast wart, ja, wo ich anfange, mehr und mehr zu reflektieren und auszuleben. Und da ist mir eigentlich jemand, mit dem man das ausleben kann, der auch mehr Erfahrung hat und das auch nicht nur einfach so tut. Ja, es ist wesentlich einfacher und macht auch mehr Spaß, ganz einfach. Und so kam das alles wieder zustande. Ich hatte dann angefangen, auch BDSM-Escorts zu buchen, ja, im Sub-Bereich. Und so kam das Stück für Stück dann alles raus und hat mehr und mehr Spaß gemacht. Und ich habe halt verstanden, dass das auf Escort-Ebene und auch ein bisschen länger, du da wesentlich ja besser drüber reden kannst und du nicht gleich so ein bekommst, ja. Nee, mache ich nicht, sondern so ja kennenlernen, wie gesagt, Respekt ist da und dann ach ja, kann man ja mal ausprobieren, finde ich ganz gut.
Das ist ja, also bei mir ist ja tatsächlich so, wenn jemand irgendwie so Fantasien hat oder so, dann finde ich das fast manchmal so ein bisschen beruhigend, weil wir ja in der Sexualität oft so unsere Schatten ausleben. Und mit Schatten ist ja so in der Therapie oder so gemeint, so Dinge, die wir quasi uns selbst verbieten. Also, ne, genau, also wir haben quasi so ein Ideal von uns und wir haben auch so einen Schatten, also die Dinge, die wir halt nicht haben wollen. Und die kommen eben dann oft in Bereichen, zum Beispiel in der Sexualität, irgendwie raus. Das heißt, genau, oft ist es eben so, wenn jemand in der Sexualität irgendwie mit Nicht-Konsens spielen will, heißt es, dass er sich selbst das eigentlich quasi verbietet. Also es muss nicht so sein, aber es ist halt irgendwie schon häufig so. Das heißt, eigentlich kann man bei dir dann irgendwie besonders sicher sein, dass du in der quasi im Nicht-Sexuellen da scheinbar irgendwie viel Wert drauf legst oder so. Das wäre direkt so, weil du meinst, deine Freundin so fand es krank. Ja. Was mich aber interessiert ist, wie gehst du denn sicher, wenn du so viel Erfahrung in der Sexarbeit hast, dass du, wenn du dann privat mit jemandem irgendwie näher kommst oder so, da nicht automatisch in so eine Dienstleistungsebene gehst? Also weil du, ne, das wäre vielleicht so eine Sorge, die Menschen auch haben könnten, dass du quasi lernst, ja, Frauen sind ja die quasi für mich eine Dienstleistung erbringen und das dann auch im Privaten so rübernimmst. Ja. Genau, ist dir das schon mal passiert oder wie gehst du damit um?
Können wir gerne später nochmal ein bisschen besprechen. Luise hat ja gesagt, ich habe noch so eine Story, die, glaube ich, sehr interessant ist. Aber ja, ist ein Thema. Ist nicht immer so einfach, diesen Switch dann umzustellen. Ja, und man muss dann auch ganz klar sagen, also wie du schon sagst, im Nicht-Sexuellen bin ich sehr, sehr stark auf Augenhöhe, gleiches Powerverhältnis und so weiter. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Ich könnte nie mit jemandem zusammen sein, der der so unterwürfig ist in einer Beziehung. Ja, das wird nie klappen. Und in einem sexuellen Bereich ist das, ja, das ist ein Thema. Bis dato habe ich das noch nicht so feststellen können, dass das ein Problem wurde. Kann ich jetzt gerade nicht an einem Thema denken, also dass das ein Issue war. Weil ich natürlich auch, egal wenn du auch dieses Dienstleistungsthema hast, ist dir ja trotzdem wichtig, auch wenn es non-consensual Rollenspiele sind, dass es der anderen Person gut geht. Ja, und das ist natürlich auch im Privaten, bist du ja auch immer auch sexuell, dass es deiner Partnerin gut geht in dem Sinne, ja.
Also ich kann mich halt dran erinnern, dass wir mal, ich glaube, wir saßen beim Frühstück oder so, und dann hast du gesagt, so einen Satz, den habe ich auch nicht vergessen, hast du gesagt, ja, es ist schon schwer, dass man sich daran nicht zu sehr gewöhnt. Das hast du gesagt. Also du hast gesagt, dass viele dir schwer sozusagen privat zu daten, wenn man zu sehr an Escorts gewöhnt ist.
Ja, ich glaube, so eines der größten Themen oder Probleme, die man irgendwann mal dann hat, ist, du hast ja dann schon so eine sexuelle Offenheit bei den Menschen gegenüber, gerade im Escort-Bereich. Ja, das sind Profis. Ja, die wissen, was sie tun. Sie wissen, wie es funktioniert. Ja, und wenn du dann jemanden hast, den du privat kennenlernst, dann hast du auch sehr, sehr schnell gewisse Kategorien, die du ablehnst. Ja, wie, du gibst keinen Blowjob. Was ist denn mit dir los? Naja, wo andere natürlich sagen, ja, okay, das ist mal eine Ausnahme, was für dich im Sexuellen aber schon Standard ist. Mhm. Ja, ich glaube, so geht es auch vielen, die viel sexuell und viel sexuell offen sind und dann gewisse Spiele haben möchten. Und da trifft natürlich eine Welt aufeinander. Und wenn du gerade in diesem Escort-Bereich lange unterwegs bist, hast du halt diese Offenheit, die ist dir halt bekannt. Ja. Mhm.
Ich gehe jetzt gleich auf die Story ein, die du schon angeteasert hast. Nämlich hast du mir mal erzählt, dass du tatsächlich sogar schon eine Beziehung hattest mit einer Sexarbeiterin. Davon musst du natürlich erzählen, wie ist diese Beziehung zustande gekommen? Wie war diese Beziehung? War es auch irgendwie ein Problem? Weil ich möchte dann nämlich auch wissen, so ein bisschen Sexarbeiter im Job und Sexarbeit privat ist ja auch nochmal ein Unterschied. Also ich gebe jetzt meinem Partner auch nicht jeden Tag einen Blowjob, weil habe ich keinen Bock drauf. Das ist also für mich kein Standard, aber im Date mache ich das natürlich, weil das ist da sozusagen Standard. Also das heißt, es geht ja eher so darum, dass man sich an diese Illusion gewöhnt hat. Und ich glaube, auch deine Freundin, mit der du dann zusammen warst, hat ja dann bestimmt auch nicht die ganze Zeit die volle Palette sozusagen abgeräumt. Aber erzähl doch mal von dem, ja, wie du mit dieser Person zusammengekommen bist und was da eigentlich war.
Ja, war ganz einfach. Ich habe sie gebucht. Hat mir sehr gut gefallen. Wir waren in einem doch etwas schäbigeren Hotel, hatten dort Zeit miteinander verbracht, waren sympathisch und ich wollte sie wiedersehen und das haben wir auch ausgemacht. Und da hatte sie relativ schnell, sogar beim zweiten Date, schon angeboten, ja, dann, wenn du keinen Platz hast, lass uns zu mir gehen. Wir waren dann bei ihr. Und irgendwie wurde dann aus dem Date, was eigentlich so 2 Stunden gehen sollte, eine ganze Nacht. Das Allerlustigste war, sie war eher so auf auch auf Stundenbasis unterwegs. Ja, also in dieser Nacht haben wir sogar noch eine Pause gemacht. Ich habe ein paar Freunde getroffen. Sie hatte dann noch ein Date. Und wir haben uns danach wieder getroffen bei ihr und haben den Rest der Nacht verbracht. Und hatte vorher gekocht für sie, war alles super, hat ja auch geschmeckt. Und seitdem ist das mein Erfolgsessen sozusagen. Und wir haben die Nacht miteinander verbracht, bin am nächsten Morgen aufgestanden. Das Lustige ist, sie ist danach in den Urlaub gefahren, hat noch lieb gefragt, ja, aber ja, mein Geld hätte ich schon noch ganz gerne. Ich
so, also für die 2 Stunden oder für die ganze Nacht?
Für die 2 Stunden, ja. Ja, was ausgemacht war im Endeffekt. Ja, also das, was wir vorher ausgemacht haben. Und wir haben uns halt einfach gemocht. Sie hat mich gemocht, ich habe sie gemocht. Und wir haben, allein als sie im Urlaub war, fast jeden Tag noch eine Stunde geskypt, hat man noch zu dem Zeitpunkt. Und als sie dann wieder kam nach 2 Wochen, waren wir irgendwie zusammen. Und haben von dort an eine Beziehung geführt, die auch über 3 Jahre ging. Und wir ein gemeinsames Leben miteinander hatten. Ja. Und das ging relativ schnell. Es war sehr, sehr intensiv. Du hattest über Gefühle ein bisschen gesprochen, ja, was man so fühlt. Es war sehr intensiv, auch sowas so schnell zu tun. Aber wir hatten eine gute Zeit. War bekommen.
Und sie hat weiter als Escort gearbeitet in der Zeit? Oder sie war, was war das eigentlich dann für eine Art von Sexarbeit, die sie gemacht hat?
Sie war auch ganz normales Escort, hatte aber, wie gesagt, jetzt weniger auf Overnights, hatte sie auch gemacht, aber so ihr Fokus war schon auch Stundendates, 2-Stunden-Dates zu haben. Sie hat weiterhin gearbeitet, über 2 Jahre in unserer Beziehung, bevor sie aufgehört hat. Wir waren auch zwischendrin, hatten wir dann nochmal eine Pause, da hat sie sich auch nochmal ausgetobt sozusagen. Und dann kam sie wieder und hat gesagt, okay, jetzt ist vorbei mit dem Escort. Übrigens, ich hätte jetzt ganz gerne Familie, hast du nicht Lust? So ging das dann weiter, dann ging das noch für 2 Jahre, das mit der Familie hat nicht so ganz geklappt, wie wir uns das vorgestellt haben. Und dann war das vorbei. Aber in der Zeit, wo wir diese 2 Jahre waren, das war nach der Bahnfahrt, kann ich euch sagen. Gefühlsmäßig intensiv. Wir hatten sowohl die schönsten und die größten Peaks in unseren Gefühlen, aber genauso hatten wir die schlimmsten Dramen mit aneinander rumschreien, weinen und. Also es war sehr emotional und intensiv.
Hast du das Gefühl, es hatte was damit zu tun, dass sie Escort aufgegeben hatte oder Sexarbeit aufgegeben hatte?
Wo sie aufgehört hat, war es definitiv harmonischer zwischen uns. Es war nur vorher. Auch da, ich war in einem Alter und ich war noch nicht so ganz reflektiert, weil für mich war das, hey, du hast jetzt eine Freundin, das wird vielleicht mal eine Frau für dich, das wird mal die Mutter deiner Kinder, ja. Das waren noch so meine Gedanken. Heute würde ich ganz anders an so ein Thema rangehen. Deswegen war das in dieser Zeit so intensiv, weil wir halt einfach 2 verschiedene Ziele hatten. Sie wollte ihr Escort-Ding weiter durchziehen und ich wollte eine Familie gründen zu dem Zeitpunkt. Und als sie dann eine Familie gründen wollte, war bei mir das Vertrauen irgendwie nicht mehr so da, dass das hätte geklappt. Ja, also das waren so unsere Probleme, die wir hatten.
Also das heißt, eure Probleme stammten schon daher, dass es halt diese Escort-Beziehung irgendwie so war, oder? Würdest du sagen, es hat damit gar nichts zu tun? Also, dass
doch,
sie quasi
schon
dem entsprungen ist? Mhm.
Ja, also mir macht es persönlich, hat es noch nie etwas ausgemacht, wenn einer meiner Freundinnen auch Sex woanders hat. Das hat mir noch nie ausgemacht. Ja. Aber was mir sehr, sehr stark ausgemacht hat in dieser Zeit, war dieses ständige, stetige, immer wieder, du wusstest, was passiert. Ich bin so eher jemand, der sagt, du, wenn du deinen Spaß haben willst, hab deinen Spaß, komm nachts nur bitte irgendwann wieder nach Hause und erzähl mir nichts davon. Ja, und dann ist das auch okay für mich, dann finde ich das nicht schlimm. Ja, man passiert in den besten Beziehungen. Aber so dieses, du weißt, was passiert, du weißt, wie oft es passiert. Ja, ich wusste sogar manchmal, mit wem es passiert. Ja, das sind dann so Dinge, wo das schon zu Reibereien geführt hat, ja. Aufmerksamkeit hat mir dann manchmal gefehlt. Ich dachte manchmal, ich wäre nicht derjenige, der die Aufmerksamkeit kriegt, die er verdient hätte.
Mhm. Ja, gerade je nachdem auch, wie viele Dates man macht, ne, ist man dann einfach also super oft damit konfrontiert, stelle ich mir auch irgendwie schwer vor. Also es gibt ja immer so in offenen oder in polyamorösen Beziehungen schon öfter mal die Möglichkeit zu sagen, boah, mir geht's gerade nicht so gut, kannst du mal ein bisschen dein Dating zurückschrauben oder irgendwie so. Und im Escort ist es halt schwer, weil es ist halt mein Job, ne? Und dann kann man nicht sagen, ach, okay, dir geht's gerade nicht so gut, dann arbeite ich jetzt halt mal irgendwie 2 Monate nicht oder sowas, sondern du bist so ein bisschen gezwungen, die ganze Zeit damit konfrontiert zu sein, dass deine Freundin irgendwie halt außerhalb Sex hat oder so, ne? Stelle ich mir auch schwierig vor. Aber wie ist denn wie lief denn der Wechsel bei euch? Das frage ich mich halt, wenn man quasi in einer Escort-Beziehung sich kennengelernt hat und sie eben schon am Anfang einfach Dienstleisterin war und du quasi auch einen Anspruch ja hattest, so, ne, weil du warst der Kunde, das heißt, du hast Geld bezahlt, dann habe ich auch einen Anspruch auf eine Leistung und so. Und jetzt wechselt es und dann musst du ja quasi auch einen Anspruch irgendwie aufgeben. Ich weiß gar nicht, ob mir das so leicht fallen würde. Also wie lief das bei euch?
Also gar nicht so schlimm, weil ich nicht diesen Anspruch an sie so gestellt habe. Ja. Ja, und wir hatten ein sehr aufregendes Sexleben, muss ich auch sagen. Also
Werbung.
Ich hoffe, euch gefällt die Folge heute und die Einblicke, die Luisas Kunde uns hier so ganz offen gibt. Markus erzählt uns ja auch, dass er sich so an das Thema BDSM rangetastet hat oder dass er generell diese Fantasie oder das Spiel mit der Fantasie von Konsens und Nicht-Konsens spannend findet. Und ich glaube, das geht ja sehr, sehr vielen von uns so. Und eine andere Möglichkeit als Rollenspiele oder eben sowas abgesprochen in einem Sexarbeitsraum zum Beispiel zu erleben, sind natürlich Pornos. Also Pornos sind halt eine super Gelegenheit, unsere Fantasien irgendwie ja damit zu spielen oder neu zu entdecken oder auszuweiten. Und natürlich am besten klappt das mit den Pornos von Cheeks, unserer Lieblingsporno-Plattform, weil hier kann ich eben, wie wir ja auch in der Folge besprechen, sicher sein, dass alles fair produziert ist mit den höchsten Standards, dass selbstverständlich alle Menschen da über 18 sind und wir hier vielfältigen und einvernehmlichen Pornogenuss sehen dürfen. Falls ihr gerade aus irgendeinem Grund das erste Mal von Cheeks hört, dann nochmal zusammengefasst. Cheeks ist eine Sexual Wellness Plattform, also ein Streaming-Dienst, den ihr abonnieren könnt, der sozusagen auf drei verschiedenen Kategorien aufbaut. Nämlich gibt es dort Filme oder auch Pornos genannt, für die, die gern beim Masturbieren vielleicht die Augen lieber zu haben und sich irgendwas erzählen lassen. Audio, also sexy Hörbücher, meditative Reisen, Solo-Sessions oder auch einfach nur Geräusche und vieles mehr. Und es gibt als drittes auch noch die Pleasure Academy mit regelmäßigen Online-Workshops. Ihr habt also alles, was ihr quasi für euer Solo-Spiel zu Hause oder einfach sicheres Ausprobieren und Neues lernen brauchen könntet, so in einem vereint. Und wie gesagt, wenn ihr Fantasien in die Richtung habt oder irgendwie euch da mal so ein bisschen ausprobieren wollt, dann haben die Pornos bei Cheeks über 25 Kategorien und vielleicht gefällt euch dann eine der Kategorien, zum Beispiel Rough oder Kinky oder Intense. Es gibt aber auch sowas wie Real Couple, da seht ihr dann mehr so, ja, vielleicht romantischeren Sex von echten Pärchen. Es ist also wirklich alles dabei. Und das Ganze ohne diese shady, bisschen komischen, schadhaften Pop-ups, die man so auf anderen Plattformen vielleicht sieht. Und wenn es dann eben nicht nur beim Anschauen bleiben soll, sondern du auch Lust hast, ein bisschen was auszuprobieren, dann ist es halt super, wenn du zum Beispiel Profis an der Hand hast. Und wenn das gerade nicht der Fall ist, dann kannst du dir einen von den Workshops bei Cheeks anschauen. Zum Beispiel BDSM for Beginners oder How to Choke, also wie man jemanden würgt. Aber auch so Videotutorials wie Temperaturspiel oder Spanking Guides. Es ist quasi alles dabei, damit du gut gerüstet und sicher neue Dinge ausprobieren kannst. Also ich finde, ein Cheeks-Abo gehört einfach so zum Leben dazu, wie irgendwie unsere Film- und Serienplattform, für die wir eben alle so unsere Abos haben. Und wenn du dir noch nicht sicher bist, dann kannst du mit unserem Code 7 Tage Cheeks kostenlos testen. Normalerweise kostet die monatliche Mitgliedschaft bei Cheeks 14,90 Euro und ist dann auch monatlich kündbar. Und es gibt eben auch die Jahresmitgliedschaft, die kostet dann runtergerechnet 9,90 Euro im Monat, also jährlich 118,80 Euro. Aber wie gesagt, haben wir natürlich einen Code für euch. Und mit unserem Code Geliebte auf Zeit, alles klein und zusammengeschrieben, kannst du bei Wahl der Jahresmitgliedschaft und wenn du Neukunde, Neukundin bist, Cheeks 7 Tage kostenlos ausprobieren. Natürlich kann während der Probezeit auch jederzeit Cheeks gekündigt werden. Dieses Angebot gibt es nur mit unserem Code. Es lohnt sich also tatsächlich, den zu benutzen und das mal auszuprobieren. Cheeks findet ihr unter der Website getcheeks.com, also getcheeks.com. Und wie gesagt, unser Code Geliebte auf Zeit, alles klein und zusammengeschrieben, buchstabiert GELIEBTEAUFZEIT. Ist natürlich auch alles unten in den Shownotes verlinkt, also der Link zu Cheeks und auch nochmal unser Code. Und jetzt wünsche ich euch noch viel Spaß mit der Folge und dann danach vielleicht mit einem Tutorial oder vielleicht ist es auch heute der Porno auf Cheeks.
Werbung Ende.
Wir hatten schon fast täglich Sex, gerade am Anfang, ja, dann war das so ganz normal. Wir sind auch relativ schnell in eine Wohnung zusammengezogen und haben ein gemeinsames Leben gehabt. Das heißt, das war schon ausgefüllt. Also es war jetzt nicht so, dass ich da irgendwas vermisst hätte, ja, was sexuell angeht oder dass ich dort einen gewissen Anspruch hatte und sagte, du musst aber jetzt das und das. Und sie war da auch relativ offen, muss man auch dazu sagen. Ja, so wenn ich auch mal gesagt habe, hey, ich würde das und das ausprobieren, war das nie ein Problem. Ja, also der Wechsel war eigentlich nie so, dass ich sage, oh mein Gott, mir fehlt jetzt hier was oder mir fehlt jetzt die, wie du sagst, Leistung, die eine andere Person hier bringt. Ja. Mhm. Wobei ich auch sagen muss, dass wir eine Beziehung hatten, wo es schon noch so ein klares Rollenverständnis gab. Ja, so à la, der Mann muss die Kohle beischaffen, ja, und die Frau macht dafür aber das Heimchen und muss sexuell bereit sein, so nach dem Motto, ja. Also das hat schon so unterschwellig, gab's das noch in ihrer Erziehung auch, ist auch durch das Ausland natürlich bedingt, ja, es hat alles im Ausland stattgefunden, es war keine deutsche Frau und da hattest du noch so eine gewisse Rolle und sie hatte den Anspruch auch an mich ganz klar gestellt, du musst das Geld verdienen, ja, und dadurch fand sie das auch immer okay, diese andere Dienstleistung in dem zu bringen, ja.
Ja, das klingt so genau, was ich manchmal auch so mitkriege von auch einer Bekannten von mir, die auch manchmal dann so ins Private die Escort-Beziehung irgendwie so überschwappen lässt oder so. Das ist schon auch zu so einer, aber das muss ja, das klingt dann immer direkt so negativ, ne? Aber so eine Art Dienstleistungsbeziehung, aber wo es eben so schon sowas gibt von irgendwie, ich will das bekommen aus einer Beziehung und ich kann irgendwie das liefern oder beitragen. Ich glaube, das ist ja in super vielen Beziehungen der Fall, vielleicht auch gerade nochmal nicht so sehr unsere Generation mehr. Wobei vielleicht auch noch, aber ne, das ist irgendwie so, das gibt ja, von voll. Einer, also vor allem dann der Mann, irgendwie holt er das Geld rein und ich mache dafür das oder so. Genau,
ja,
das.
Ich glaube, sowas gibt aber richtig oft negative, also wirklich, das kann ja auch super negative Beziehungsdynamiken entwickeln. Ich war auch mal in so ein bisschen in so einer ähnlichen Beziehung, wo ich halt wirklich sehr wenig Geld hatte. Der Partner hatte viel Geld und es war einfach immer so eine ganz unangenehme Hierarchie dadurch in der Beziehung, die einfach der ganzen Beziehung ziemlich geschadet hat.
Also ich weiß nicht, also ich würde es jetzt nicht sehen, dass wir eine Escort-ähnliche Beziehung hatte und ich
sie Sugar-Daddy-mäßig, ne?
Weil so würdest du es nicht sehen. Sie hat ja Geld verdient. Ja, sie hat ja durch ihren Escort-Job mehr Geld verdient wie ich. Mhm. Ja, also von dem her war sie ja da schon unabhängig, was das angeht. Ja.
Bis zu dem Zeitpunkt, wo sie ihn dann aufgegeben hat. Und ich glaube, ich hatte damals ja auch aufgegeben, meinen Job für diese Beziehung. Und das hat mich halt sehr stark in diese Rolle reingeschmissen, in der ich gar nicht sein wollte und das auch Konflikt gab dadurch.
Ja, aber selbst da war sie nicht, weil sie danach immer noch anders Geld verdient hat über Jobs. Also sie hat dann hochgebildete Frau gewesen, ja, die hat ihren PhD und alles gehabt und hat dann einen Job ganz normal gefunden und war auch unabhängig, was das angeht. Ja, also es ist wirklich eher so ein Charakterthema, Beziehungsthema, das sie da mit reingebracht hat und ich natürlich mitgelebt habe. Aber das würde ich jetzt nicht als Übergang oder als Escort-Beziehung oder ich habe da eine Dienstleistung erwartet oder sie hat von mir jetzt viel Geld erwartet, weil sie keins hatte. Ja, also das war eher wirklich so ein Charakterthema, würde ich sagen.
Ja, ich würde es auch gar nicht so verteufeln. Also ich finde, genau, es ist halt irgendwie klar, dass wir davon weg wollen, dass das so der Standard ist. Es muss so sein, dass der Mann das Geld verdient und die Frau liefert dafür Sex. So, das ist, glaube ich, total, so wie die Isa sagt, total einfach schädlich. Also ja, ist, glaube ich, klar allen irgendwie. Aber jetzt so, dass es dann, also ich finde es irgendwie trotzdem okay, wenn ich jetzt zum Beispiel als Frau sage, boah, irgendwie habe ich Bock auf ein Leben, wo ich irgendwie nicht mich um Geld kümmern muss und dafür habe ich halt irgendwie ab und zu mal Sex oder so und das macht mir ja vielleicht auch Spaß. Also so irgendwie finde ich, sollte es auch einfach okay sein, wenn ich das so entscheide, so leben zu dürfen. So
ja, wobei da ja noch wichtig. Viel mehr dran hängt als nur Sex, sondern auch Care-Arbeit und so weiter.
Ja, total. Aber ich meine nur so, manchmal wird das ja dann so von vornherein verteufelt.
Du meinst
so
eine Sugar-Dating-Beziehung oder so? Das wolltest du
ja,
jetzt
ich meine, so laufen ja
sein.
Total viele Beziehungen wahrscheinlich, ne? So, die gar nichts, wo die sich niemals selbst so nennen würden, so, aber trotzdem. Genau, ich finde das irgendwie zu hinterfragen, aber wird eben dann auch trotzdem noch den Menschen die Wahl lassen, wenn ich so eine Beziehung führen will, dann finde ich, sollte mir das nicht verboten werden, so.
Ja.
Finde ich einfach nochmal wichtig.
Markus, ich habe eine Frage und zwar, würdest du denn das aus deiner heutigen Sicht, mit deiner heutigen Erfahrung, würdest du sowas wiederholen? Also was hältst du denn generell davon, sich in den Escort zu verlieben?
Also mit den Ansprüchen oder mit den Zielen, die ich damals habe, würde ich es nicht nochmal wiederholen. Also wenn ich einen Rat geben würde an Menschen da draußen, wenn ihr eine Familie gründen wollt, wenn ihr Kinder haben wollt, würde ich so etwas nicht empfehlen und wiederholen. Weil ihr seid immer, was das angeht, nicht, würde ich sagen, es ist schwierig, sagen wir es mal so. Ich würde es einfach mal so belassen, es ist super schwierig. Auf meinem heutigen Level, wo ich mich für gewisse Dinge in meinem Leben entschieden habe, dass ich keine Kinder mehr haben möchte, dass ich auch Beziehungen mittlerweile anders sehe als junger Mensch. Ja, da hat man auch noch andere Vorstellungen. Würde ich anders damit umgehen. Ich würde mich aber, glaube ich, nicht mehr so stark binden und so stark verlieben in einer Person und hätte immer Angst, es geht eh irgendwann kaputt. Ja, ich würde das, glaube ich, eher heute so als Affäre laufen lassen und immer so einen Schutzmechanismus dazwischen haben. Und verlieben in Escorts, ja, jedes Mal wieder aufs Neue, ja. Ist ja ganz normal. Je nachdem, wie lange man bucht, ist man verliebt, glaube ich, oder?
Wobei ich ja von dir schon noch so ein bisschen mitbekommen habe, dass du schon so in einen Escort schon irgendwie ziemlich verknallt warst. Wie würdest du das so einordnen? Würdest du das sagen, dass es schon sehr obsessiv war, dass du das nicht unter Kontrolle hattest? Oder würdest du sagen, es war einfach ein schönes verliebt sein und wie kann man sowas überhaupt, kann man sowas kontrollieren? Ich habe da ja meine Meinung dazu, die kennt ihr bestimmt auch, aber kann man sowas kontrollieren, sich in jemanden zu verlieben oder nur ein bisschen zu verlieben?
Ich glaube, kontrollieren kann man das nicht, aber es gibt gewisse Mechanismen, wo du das ja merkst und wo du es verstehst und bei mir ist das zum Beispiel passiert, wenn du diese eine Person ansprichst, der kennst du ja auch, war das ja mehr oder weniger so, dass du bist in diesem Verliebtheitsstatus, du findest das alles schön, du findest das alles toll und auf einmal erwischst du Gedanken in deinem Kopf, wo du so Gedanken hast, oh ja, das könnten wir ja auch mal zusammen machen. Oder nee, das finde ich an der Person aber jetzt nicht cool, wenn die sowas macht. Ja, das musst du ihr ja mal sagen. Ja, das geht natürlich nicht. Das kannst du natürlich nicht in so einer Beziehung machen. Und dann kontrollierst du das, buchst die Person halt mal eine Zeit lang nicht oder weniger, hast wieder ein bisschen Abstand dazu. Ja, und auch das, was ihr ja schon mehrmals in dem Podcast gesagt habt, du verliebst dich nicht in die Dienstleisterin per se oder in die Person, die dahinter steht, sondern du verliebst dich in die Person, die sie in diesen 24 Stunden bei dir ist, ja, und nicht in die Person dahinter. Und dass da natürlich ein Riesenunterschied ist, den kriegst du, wenn du eine Person öfters buchst, irgendwann mal mit. Ja, natürlich kann oder wird da schon ein bisschen dann auch mal dahinter gegangen, ja, also du lernst die Person besser kennen, du merkst so manchmal auch, die Person selbst wird ja auch ein bisschen lockerer auf einmal und dann merkst du schon, passt dann doch nicht so ganz, ja. Aber ich würde es, glaube ich, heute für eine richtige Beziehung würde ich es wahrscheinlich nicht mehr mich so verlieben können, wie ich es damals gemacht habe. Ich glaube auch allein von diesen Erlebnissen, die ich habe, würde ich das nicht mehr so hinkriegen. Mhm. Hätte immer so Vorsicht. Da wäre immer so ein innerer Markus, der sagen würde, pass auf, das geht eh wieder schief. Ja.
Wobei man natürlich schon sagen muss, dass man natürlich mit Sexarbeitenden auch Familie und Kinder kriegen kann. Aber ich kann mir total vorstellen, dass der Unterschied so ein bisschen ist, zum Beispiel jetzt, ich sag jetzt mal mein Partner, der mich quasi von außen kennengelernt hat als Sexarbeiterin. Und wenn du mich quasi von innen kennenlernst, dann lernst du mich ja in dieser Illusion kennen von, es gibt gerade nur uns beide, so, weil das ist ja quasi das, was wir so erstellen in dieser Sexarbeit, ne? Und wahrscheinlich ist es schwierig, quasi in der Sexarbeit jemanden kennenzulernen und dann auf so eine Familie und sowas zu gehen, weil man quasi aus so einer ganz anderen Illusion heraus die Person kennenlernt oder sowas. Also ja, also genau, deswegen, also wenn man von außen quasi jemanden kennenlernt und merkt, die ist Sexarbeiterin und so läuft unsere Beziehung, dann merkt man ja quasi auch, was sind so die Pfeiler der Beziehung, wie kann es gehen und dann kann man es, glaube ich, auch viel besser abschätzen, ob das für einen möglich ist oder nicht, so.
Und ich kann mir sogar vorstellen, dass es noch schwieriger ist, mit einer Sexarbeiterin zusammen zu sein, wenn man sie mehrfach vorher gebucht hat. Weil man dann ja so weiß, so ist die, wenn man die bucht. Das heißt, die ist auch so mit anderen. Und dann hat man vielleicht noch viel mehr so dieses Gefühl, das ist so wie unsere Beziehung, das ist so ähnlich. Mhm. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass Eifersucht dann noch eine viel größere Rolle spielt, als mit einem, zum Beispiel meinem Partner, der halt noch nie erlebt hat, wie bin ich in der Buchungssituation, der es einfach auch gar nicht so genau wissen will, dem das besser tut, das nicht so gut zu wissen. Auch der akzeptiert meinen Job und er feiert mich für alles, was ich bin. Aber manche Informationen muss man halt auch nicht teilen, so, weil es wird ihn nur mehr belasten sozusagen. Also ich kann mir vorstellen, dass das zum Beispiel auch noch eine Komponente ist, weil ich höre ganz oft, also ich habe schon jetzt Story, weiß ich nicht, die dritte, vierte Story gehört von Leuten, die halt mit Kunden zusammengekommen sind, Escorts, die mit Kunden zusammengekommen sind, wo dann halt das Thema Eifersucht nach kürzester Zeit eine große Rolle gespielt hat und wo dann der Wunsch schon nach Monogamie groß wurde, dann relativ schnell. Nicht, dass ich das jetzt verurteile, dass man grundsätzlich Monogamie sich wünscht, aber ich kann mir eben auch vorstellen, dass das einfach so eine Eifersucht viel stärker triggert.
Das auf jeden Fall. Also gebe ich recht, wenn du weißt, was passiert, wenn du weißt, wie so ein Date aussieht, ja, wenn du selbst eigene Erfahrungen hast, wenn du auch selbst gewisse Dinge von dir weißt, wie du dich verhältst oder was du für Gedanken hast, weißt du ja auch, dass die anderen Männer das haben. Und natürlich kann man auch eine Familie mit einer Sexarbeiterin haben, das glaube ich auch. Das funktioniert ja auch in anderen Business, jetzt nicht nur im Escort-Bereich. Ich kenne viele ja auch im Porno-Bereich, die das ganz normal so haben. Ich glaube aber schon, man muss da so ein bisschen auf die Masse angucken. Ja, man, wir leben ja schon in einer sexuellen Bubble hier etwas, wo alles ein bisschen offener ist. Und ich glaube, die Masse an sich hat immer noch sehr, sehr stark dieses romantisierende Familienmodell im Kopf, monogamische Beziehung, Haus bauen, Hund haben, Kind kriegen. Ja, ich glaube, das ist immer noch in Deutschland so der Standard, würde ich jetzt mal sagen. Und natürlich fangen wir an, bessere Modelle für eine Gesellschaft zu entwickeln und Stück für Stück. Und dann wird das auch immer normaler. Und dann ist das auch, glaube ich, ein anderes Thema. Mhm.
Ja, und ich kann mir auch vorstellen, dass es eben grundsätzlich so ist. Und ich würde jetzt auch gar nicht alle SexarbeiterInnen so in einen Topf werfen. Aber ich würde so sagen, der Durchschnitt der SexarbeiterInnen ist tendenziell einfach jemand, der, glaube ich, ein ganz so schon ein eher aufregenderes Leben führt, wo eher mehr so Sachen passieren. Würde ich jetzt einfach mal so behaupten, dass die Person einfach auch mehr, manchmal vielleicht auch mehr Reisen, mehr Abenteuer, mehr Sachen wollen. Nicht unbedingt immer, aber ich glaube, das ist quasi auch so eine Hürde. Aber ich denke auch eben, ich kenne ja auch Sexarbeitende, die eine Familie haben. Und das funktioniert auch. Deswegen würde ich das gar nicht so negieren. Ich glaube, ja, es ist halt immer, ich glaube, das ist halt irgendwie eher so eine Frage, kann man darüber offen kommunizieren, ob man in einer monogamen Beziehung sein will und können beide Parteien in dem Moment klar sagen, nein, ich will keine monogame Beziehung und ich bin auch okay damit von der anderen, also das ist quasi Match, dass beide Partner quasi sich auf eine nicht monogame Beziehung einigen können oder beide halt wirklich, wirklich auf eine monogame Beziehung sich einigen können.
Ich glaube auch, das würde ich heute eher machen. Also ich glaube, wenn ich heute nochmal das durchleben würde, und das wusste ich aber damals, da kannte ich solche Lebensmodelle noch gar nicht, um ehrlich zu sein. Ich würde heute nicht mehr zusammenziehen so schnell und so direkt. Das wäre so ein Ding, was ich nicht mehr machen würde. Und ich würde ganz klar eine Polybeziehung anfangen erstmal, ja, und sagen, okay, du pass auf, mach da dein Ding. Wir mögen uns, wir lieben uns vielleicht sogar, ja, lass uns gerne zusammen sein und Zeit verbringen. Aber solange du sexuell offen bist, möchte ich das auch ganz gerne haben. Und ich glaube, dann wäre das auch anders gelaufen. Ja. Dann hätten wir uns eher vielleicht irgendwann mal dazu entschieden, jetzt machen wir es monogam. Wir lieben uns immer noch. Ja, und dann wäre es vielleicht sogar mit einer Familie was geworden. Ja, weil sie hat heute eine Familie mit 3 Kindern, einen netten Ehemann, den ich auch schon kennenlernen durfte. Ja, der weiß halt von ihrer Vergangenheit gar nichts. Also sie hat wirklich einen Cut gemacht.
Ach echt?
In ihrem Leben und hat sich um 180 Grad gedreht.
Aber er hat dich quasi getroffen als irgendwie alten Freund oder woher
kennst du ihn? Als Ex-Freund, genau. Ach ja. Ich bin ein Ex-Freund, nichts anderes.
Ja, spannend. Ja.
Krass, wie viele Menschen dann doch echt so ein ganzes Leben geheim halten. Irgendwie.
Das kann ich mir auch gar nicht verstehen.
Kann ich auch nicht, ja. Apropos Geheimhalten, gute Überleitung. Abgesehen von den sehr, sehr vielen Menschen, die jetzt gerade zuhören, erzählst du eigentlich anderen von deiner Erfahrung in der Sexarbeit? Also wissen das Leute von dir?
Nein.
Niemand? Also es gibt keinen irgendwie beste Freundin, besten Freund, Therapeutin, irgendwas oder sowas, die...
Also früher natürlich, als so das Ganze angefangen hat, ist man ja dann auch mal mit Freunden unterwegs gewesen, ja. Das wurden aber eher so als, macht man mal als Jugendsünde abgestempelt, ja, und dann ist gut. Aber so wie das heute ist, weiß das niemand. Es wussten einige Freunde, als ich mit ihr zusammen war, wussten einige, was sie tut und was sie macht. Zwei, die sehr gute Freunde sind, mit denen wir auch regelmäßig was gemacht haben, die waren auch sehr offen und das war auch alles okay. Und lustigerweise meine zwei anderen Freunde, meine längsten Freunde, auch hier lokale Freunde, der eine ist das nie wieder zur Sprache gekommen, nie wieder drüber gesprochen in unserem Leben. Und der andere, ja, er ist sexuell verloren, da hat das nichts gebracht, er hat sich drüber lustig gemacht. Und auch heute noch manchmal macht er sich drüber lustig. Mhm. Und da ist das Thema dann auch nicht mal groß hochgekommen. Aber was ich so tue, das weiß echt, weiß niemand, außer ihr jetzt und die halbe Welt.
Und das drüber lustig machen, wie sah das aus? Also was hat der dann so gesagt?
Ich weiß gar nicht, ob ich das so hier wiederholen möchte, aber es geht halt dieses typische Männergesprächmäßig, wie kannst du mit einer Nutte zusammen sein, wie kannst du das, ja, krass, also ja. Vulgär in einer gewissen Art und Weise.
Dem hätte ich, glaube ich, die Freundschaft gekündigt, ne?
Wir haben uns dann entschieden, dass wir nicht mehr über das Thema reden, ja, aber muss man auch so ein bisschen überlegen, wo er herkommt, wie er sonst so drauf ist, ja, also bei ihm, wenn man ihn kennt, bei ihm ist so wirklich so dieses typische, alles, glaube ich, was ihr in den letzten Wochen, Monaten besprochen haben, ja, war mal bei mir im Schlafzimmer, da hat ein Sextoy gelegen, ging es dann drum, wie kannst du das nicht anders? Ja, das sind halt alles so diese Standards, die er erfüllt alles, was man da erfüllen
alle
kann.
Alle Klischees.
Genau, und deswegen muss man dann halt einfach akzeptieren. Es gibt auch solche Menschen, fertig. Mhm. Und man redet dann halt nicht drüber, ja. Das ist auch okay.
Was für Sachen gehen dir am meisten so an die Nieren, die du manchmal so hörst über Kunden von Sexarbeit?
Ja, also ich habe mal eine Zeit lang gehabt, weil ich halt schon auch das Ganze unterstützen möchte, mehr unterstützen möchte, habe ich mal angefangen, wirklich auch auf Twitter aktiv zu sein, habe viele Dinge dort beschrieben. Und ich glaube, was mir da richtig gegen den Strich gegangen ist, du wirst als Vergewaltiger tituliert, du wirst als schlimmster Mensch überhaupt tituliert. Und damit habe ich auch ganz schnell wieder aufgehört.
Krass, dass sie dich zum Schweigen bringen konnten auf die Art, ne?
Ja, weil das geht halt schon einem nahe. Mhm. Ja, und ich finde es schade und ich finde es immer noch schade, wir als Kunden. Es gibt zwar hier und da gewisse Communities, die in Foren stattfinden. Es gibt auch manchmal dann so Treffen. Ja, man sieht ja auch immer mal wieder gewisse Männer, die dann hochkommen. Aber wir können oder wollen irgendwie nicht so gegen diese ganzen Themen kämpfen, weil wir uns dann halt auch outen müssen. Ja, wir müssen genauso auf die Straße eigentlich gehen. Wir müssen genauso protestieren. Wir müssen eigentlich politisch aktiv werden für solche Themen. Ja, also auch, glaube ich, ein sehr, sehr großer Grund, warum in den Parteien so ein Vorsprung da geht. Weil wenn ein Mann irgendwas dagegen heute sagen würde, der wird sofort geoutet werden. Ach, du besuchst ja solche Frauen. Ja, und ich finde das schade, dass wir das nicht so können und dass es da noch solche Stigmas gibt, obwohl wir es eigentlich müssten und genauso politisch aktiv werden. Ja. Aber solche Dinge bringen dich zum Schweigen, weil die machen schon was mit dir, wenn du so angefeindet wärst. Ja.
Mhm. Also, kann ich mir richtig gut vorstellen. Es gibt ja auch, wie wir jetzt gerade erfahren haben, beim BSD auf der Website vom BISD so ein, wie sagt man, so einen Kontakt zu so einer Telegram-Gruppe und zu so einer Gruppe von Kunden, die sich da auch politisch aktiv engagieren beziehungsweise auch vernetzen. Ich kann mir vorstellen, dass halt in so einer Situation es total wichtig ist, dass man vernetzt ist, dass man auch mal Erfahrungen teilen kann, weil ich kann mir vorstellen, dass du ja auch nicht nur positive Erfahrungen gemacht hast zum Beispiel und dass du ja auch da mal drüber reden möchtest, vielleicht mit jemandem.
Ja, also genau, es ist irgendwie ja leider so, dass es irgendwie einfach von, quasi als Kunde gibt es nicht sowas Cooles, ne? Wie bei uns, wir können sagen, ah, wir sind Feministinnen, so. Das ist irgendwie was, wo man als Sexarbeiterin ganz gut quasi gegen kämpfen kann und was auch gesellschaftlich gerade, zumindest in der Gesellschaft, wo wir uns wohlfühlen, irgendwie als cool anerkannt wird. Und du kannst dich halt nicht so gut hinstellen und für irgendwas kämpfen, was irgendwie gesellschaftlich gerade schon wieder cool ist, so, ne, obwohl das halt total wichtig ist. Das Einzige, was es irgendwie gibt, was mich dann auch immer wütend macht, ist so, wenn du jetzt zum Beispiel eine Behinderung hättest oder sowas, dann wäre es irgendwie schon wieder, ne, dann kommen oft die Leute und sagen, ah, okay, ja, das ist ja klar, dass du das dann irgendwie brauchst, was finde ich oft sogar so was Herabschauendes irgendwie auf Menschen mit Behinderung hat, so wie, ah, das sind irgendwie die armen Kleinen, die dann irgendwas so. Aber du hast wie so nichts, womit du quasi kämpfen kannst. Also das stelle ich mir auch total schwer vor aus der Rolle. Ja, genau. Und was ich eigentlich fragen wollte ist, weil du meintest, du wirst dann als Vergewaltiger tituliert. Und wir haben ja schon öfter gesagt, dass du oft quasi als Kunde nur die Wahl hast zwischen entweder du bist der Vergewaltiger, der Täter, ne, oder du wirst stigmatisiert mit, was vielleicht dein Kumpel dann da gemacht hat, mit, ah ja, du kannst ja nicht anders. Du brauchst ja eine, ja, für die du bezahlst, weil sonst würde dich ja keine haben wollen oder so. Also quasi eher so, du bist dann irgendwie so, entweder du bist der Täter oder du bist irgendwie der Loser oder so.
Ja, genau.
Und ich habe mich gefragt, ob das irgendwie auf dein Selbstbild auch dann quasi Auswirkungen hat, wenn du immer damit konfrontiert wirst, so. Oder ob das quasi dir gar nicht so nahe geht.
Nee, das geht mir gar nicht nahe, weil ich genau weiß, dass es auch so funktioniert. Vielleicht findet man nicht immer gleich eine Partnerin oder so irgendwas, aber ich weiß, dass es auch so funktioniert und dass es nicht der einzigste Weg ist. Und ein zweites Ding ist ganz einfach, ja, ich glaube auch, das, was mit diesem Vergewaltiger und so weiter passiert, ist natürlich eine sehr, sehr große Thematik im Internet. Da ist jeder in diesem Bereich, in meinem täglichen Alltag. Vielleicht ist da sogar noch mal Twitter oder jetzt auch X noch mal schlimmer. Ja, ist ja nicht die beste Plattform in dem Sinne, wo man normal drüber reden kann über solche Themen. Und deswegen geht mir das gar nicht so nah oder das habe ich nicht. Aber um nochmal den Punkt vorher aufzutreten, wie können wir, weil ich habe einen Weg gefunden, wie das schon geht. Also ich bin relativ frisch in eine Partei eingetreten und habe angefangen, halt politisch über das Thema zu reden. Also wenn mich heute Leute fragen, warum bist du in der Partei, dann sage ich finde das ganze Thema Sexwork so interessant und ich fange mit dem Thema Porno an. Weil Porno hat jeder. Da sind auch Sexworker. Mhm. Ja, und wenn du dann so ein bisschen dort einsteigst und du merkst, hey, du findest hier ein Diskussionsthema, dann oute ich mich auch und sage, das ist ein Thema, was mich einfach interessiert. Ich habe das schon immer spannend gefunden und ich finde das auch politisch sehr, sehr spannend, dieses Thema. So, und dann hast du eine Basis, weil dann kommst du intellektuell rüber und nicht mehr als User rüber, ja, sondern du sagst, ah, okay, er hat sich politisch dieses eine Thema ausgesucht, ja, und hat auch Ahnung davon und hat die Dokumentation gesehen und liest Artikel dazu. Und so hast du dann schon ein kleines Ventil, wo du zumindest dich damit kämpfen kannst, ja, oder für das Thema kämpfen kannst, ohne diese ganzen Stigmen gleich mitzugeben.
Ja, aber es ist schade, dass es quasi nicht, du dich einfach als genießender User quasi kämpfen darfst. So wie wenn jetzt Schokolade verboten werden würde, dann könnten wir auf die Straße gehen und sagen, ah, ich liebe aber Schokolade, so lasst mir meine Schokolade und das wäre irgendwie ganz klar. Und irgendwie ist es so bei Sexarbeit von der KundInnenseite, es reicht nicht aus, das einfach nur zu genießen und deswegen natürlich irgendwie weiterhin haben zu wollen, weil es einfach für beide Seiten irgendwie Win-Win ist, wenn ich daraus auch meinen Lebensunterhalt finanzieren kann. Und ja, genau, also es ist irgendwie schade, dass es nicht reicht, weißt du, dass du dir irgendwelche Tricks überlegen musst, wie du darum kämpfen kannst, die Freiheiten zu behalten. So.
Mhm. Ja. Ich habe noch eine Frage, die ich mir eigentlich, also ja, die eigentlich die wichtigste Frage ist, nämlich, was sind denn so deine Top-Erfahrungen und was sind so deine Flop-Erfahrungen in der Sexarbeit?
Also
sag jetzt bitte bei Flop nicht das Date mit mir.
Weil ansonsten, man soll ja mit was Gutem aufhören sozusagen und werde dann das Top erzählen. Nein, ich glaube, Flop-Erfahrungen sind immer dann gegeben, wenn du eine gewisse Hoffnung in ein Date setzt und die nicht erfüllt werden. Ja, das ist immer eine Flop-Erfahrung. Und da kannst du die schlimmsten Dinge erleben, du hast vorher gefragt, hey, ja, ich würde ganz gerne Girlfriend Experience und so haben und ich hätte gerne das und das. Und zum Schluss ist es einfach nur ein maschinelles Abarbeiten im Endeffekt der Stunde und damit ist das Thema rum. Ja, das sind so Flop-Themen. Und das ist auch frustrierend. Das muss ich ehrlich sagen. Das ist frustrierend, wenn man da so eine gewisse Hoffnung reinlegt und das dann nicht passiert, wenn man sich das gerne vorstellt. Und Top-Erfahrung, das ist das Schöne. Ich durfte unendlich viele nette Menschen kennenlernen. Gibt immer mal wieder so Highlights, wo ganz früher was Lustiges ist ich habe mehrere lustige Geschichten, ja. Hat mal ein Mädel kennengelernt. Das war super toller Sex und wir treffen uns irgendwo im Club und sie war in dem Moment, glaube ich, sehr, sehr sexuell offen zu der Zeit und im Club sind wir auf Toilette dann auf einmal gegangen. Ja, also wir hatten uns per Zufall im Club getroffen und sowas sind halt lustige Sachen.
Also du hast sie gebucht? Ja. Und danach hast du sie irgendwann anders in einem Club getroffen. Und dann hast du sie dann für den Sex bezahlt auf der Toilette?
Nein, in dem Fall nicht.
Das ist sehr witzig. Markus, du kriegst hier die ganze Zeit quasi kostenloses.
Das ist nicht normal, kann ich sagen. Das war, ja. Sind Ausnahmen.
Ja, genau. Ich muss auch nochmal staten. Egal, wen ich im Club treffe von den Leuten, die mich schon mal gebucht haben. Egal, wie gerne ich Sex auf der Clubtoilette habe, was ich nicht habe. Lenia schon, ne? Lenia, du kleine Sau. Aber ich nicht. Ich würde es nicht machen. Also auch wenn wir uns so in so einem, stellt man sich vor, so ganz alleine im Karibikurlaub oder so und dann würde ich da diesen Menschen treffen, auch dann würde ich keinen Sex mit dir haben, wenn du mich nicht dafür bezahlst, außer du bezahlst mich dann natürlich sehr gerne, dann umso lieber. Aber erzähl weiter, ja, also das hast du gemacht.
Auch machen. Ja. Dann hatte ich, wie gesagt, tolle Menschen einfach kennengelernt, wo du dann auch wirklich öfters hinter der Person mal siehst, wie es ihnen geht und was passiert und bis ich dann halt wirklich angefangen habe. Ich hatte letztens ein Date, hat ja vorhin schon erwähnt, dass ich so ein bisschen anfange, in diesen BDSM-Content auch reinzugehen und dort eher in die dominante Seite. Hatte ein erstes Date mit einem Mädel, total vertraut hat, im Endeffekt mir vertraut hat und total mich an meine Grenzen gebracht hat, ja, und ich aus total freudestrahlend da rausgehe. Unsere Dates, Luisa, genauso, oder die Person, die du genannt hast, ja, das sind schon immer so kleine Urlaube, die man mitnimmt. Und das sind wunderschöne Erfahrungen, die ich nicht missen würde, weil man halt wirklich so diese 16, 20, 24 Stunden hat, die man zusammen verbringt, dann auseinandergeht. Und diese Gefühle, die man dann danach hat, die sind schon wunderschön. Und die würde ich auch nicht missen wollen. Auch wenn ich heute, glaube ich, eine Beziehung hätte, würde ich diese Treffen missen in irgendeiner Art und Weise. Und ich müsste mir heute, glaube ich, eine Beziehung suchen, wo sowas auch gehen würde ab und zu mal. Ja.
Also du hast schon das Gefühl, so ein gutes Date, das halt schon so nach. Und es ist nicht so, ich stelle mir das manchmal so vor, wie das dann für den Kunden ist. Wir haben so eine krasse Zeit, so was weiß ich, 24 Stunden zusammen und dann bin ich so weg und dann habe ich so das Gefühl, die Person fällt so in so ein Loch rein und dann ist es ja irgendwie für die dann so wie so eine Blase, die so geplatzt ist. Aber es ist gar nicht so. Du hast dann so das Gefühl, du hast noch lange was davon.
Ja, also diese Blase ist da. Es kommt auch so dieses oh mein Gott, ich vermisse diese Person jetzt gerade, weil das war ja so wunderschön. In der Regel kannst du ja schon sagen, naja, wenn es dir halt so gefällt, buchst du halt nochmal, wenn es für beide schön war, ja, dann hast du dieses Gefühl ja auch wieder. Aber was ganz schrecklich ist, ist, wenn du jemanden gefunden hast und die Person dann aufhört. und du dann diese Person nicht mehr, du erlebst diese Person nie wieder. Ja, ich hatte mal einen Escort gebucht, die hat dann einen Freund gehabt und hat monogam gelebt. Und das war, oh mein Gott, du kannst diese Person nie wiedersehen, ja, wahrscheinlich.
Ich habe das auch mit einer Kollegin, die ich so toll finde und die einfach aufgehört hat. Das ist so dumm. Die hat einfach aufgehört und jetzt kann ich die auch nie wieder erleben oder ein Duo mit der haben.
Genau. Müssen. Ja, und das ist so schlimm. Und das sind dann so, wo du, oh mein Gott, da zerbricht gerade eine Welt vor dir.
Oder auch Alice, dass sie einfach aufgehört hat, die Sau. Die vermisse ich auch total. Mit der hatte ich auch richtig coole Dates. Naja. Ja.
Aber jeder hat sein Leben, kann man da nichts machen, das ist dann halt so, wie es ist. Und dann muss man sich halt wieder jemand Neues suchen. Ist auch wieder schön, dann lernt man jemand Neues kennen.
Ja, stimmt. Ach, schön. Lieber Markus, cool. Es war so toll, dass du dich hier getraut hast. Eigentlich wirklich danke, dass du dich getraut hast, wirklich deine Stimme zur Verfügung zu stellen und uns ehrlich da Antworten zu geben und uns einen Einblick zu geben, wer sind die Leute eigentlich, die uns so treffen. Und gleichzeitig bist du natürlich nur einer von vielen und es gibt halt genauso, einfach alle sind irgendwie unterschiedlich. Ich würde nicht sagen, dass das, was du jetzt erzählt hast, dass das irgendwie Kunden, die ich sonst kenne, auch so sagen würden, sondern die würden wahrscheinlich wieder ganz andere Sachen sagen. Und so ist es halt eine individuelle, einfach ein individuelles Kennenlernen. Und ich glaube, man muss ein bisschen im Kopf behalten, wenn man irgendwie Kunden stigmatisieren möchte, dass jeder Mensch halt einfach unterschiedlich ist und jeder seine eigenen Gründe und Ziele hat, irgendwie Escorts zu treffen und oder Sexarbeit in Anspruch zu nehmen.
Ja. Ja.
Wobei ich glaube, zum Schluss wollen wir trotzdem alle eins. Wir wollen eine schöne, hedonistische und geile Zeit verbringen. Und ich glaube, das ist der Grund, der meiste Grund, warum Männer dann doch Escorts buchen, um einfach eine geile Zeit zu haben.
Naja, vielleicht die meisten, die zu Lenia gehen. So. Genau, ich wollte es ganz sagen. Naja, nee, ich glaube, es kann, also würde ich nicht so sagen. Aber genau, also ich habe auf jeden Fall sehr viele, die eher Angst vor diesem, oh, es muss eine geile Zeit sein haben und einfach nur eine entspannte Zeit wollen oder
stimmt,
sowas.
Ja, aber, stimmt, voll.
Ist ja auch eine geile Zeit. Entspannte ja, genau, Zeit stimmt, ist doch auch eine geile Zeit,
entspannte
oder?
Zeit ist
geile
Zeit.
Geile Definition war jetzt nicht nur geil, im Sinne stimmt, von... Ja. Ja. Sexuell gemeint, ja, sondern einfach
eine schöne Zeit.
Sagen, eine schöne Zeit. Ich möchte eine Zeit, schöne Zeit.
Ja, stimmt. Sich selbst was Gutes tun. Das wollen wahrscheinlich die meisten,
genau,
oder?
Ja. Self-care.
Genau. Ja. Self-care. Ja.
Sex-Wellness.
Ja. Genau, cool. Ja, vielen, vielen Dank auch von mir nochmal und auch fürs Zuhören da draußen. Ich hoffe, wir konnten eurem Wunsch gerecht werden, mal wieder mit Kundenseite zu reden.
Kundschaft.
Mit Kundschaft, genau. Ihr könnt die Folge ja mal weiterleiten an Leute, die es irgendwie interessieren könnte.
An Leute, die Kunden sind.
genau, oder die einfach so denken, hä, wer macht denn sowas?
Welche Vergewaltiger?
Genau.
Die Bösen.
Und sonst könnt ihr uns auf Instagram oder Patreon folgen, abonnieren, unterstützen, diesen Podcast hier abonnieren auf Spotify und da so auf diesen Stern klicken und dann auf die 5. Das würde uns auch sehr helfen.
Voll manipulativ, Lenia, ne? Als ob die Leute nicht verstehen würden, was sie damit tun.
Nö, gar nichts macht ihr damit. Also das ist so ein Experiment. Versucht es einfach mal,
klickt
wenn man
doch einfach
auf diesen
mal auf
Stern,
die 5
ob das funktioniert. Das soll, testet das mal aus, ob das funktioniert. Ja. Also wenn ihr auf diesen Stern geht, das ist so ein Spotify-Test, ne? Das ist einfach nur so ein bisschen Marktanalyse. Guckt mal, wenn ihr da auf 5 Sterne klickt, was dann passiert. Es könnte auch sein, dass ihr dann
dass Lenia dann bei euch klingelt. Nur
ein iPhone gewinnt oder so. Nein, Quatsch, aber wir müssen noch irgendein Clickbait uns überlegen. Naja, niemand hätte gedacht, was passiert, wenn du auf 5 Sterne klickst. Es erwartet eine Überraschung vielleicht. Naja, genau, also so viel dazu. Und dann hören wir uns nächste Woche Freitag wieder.
Bis nächste Woche Freitag, es war schön.
Bis dann, ihr Lieben. Tschüssi.
Ciao.
Geliebter auf Zeit.